Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kein Dorf, deinem Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag.
Hallo, ihr Lieben da draußen.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute kommt die Folge leider ein bisschen später als normalerweise. Wir nehmen das quasi super aktuell heute für euch auf, denn wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Ton, aber hoffen natürlich...
Ja, sag's ruhig, wie es ist. Ich hab's verkackt.
Wollte ich jetzt überhaupt nicht so an den Pranger stellen.
Das darfst du aber. Also ich habe einfach mal nicht das richtige Mikro ausgewählt bei der Aufnahme und ja, man konnte mich quasi nicht hören. Also ihr hättet Katharinas Part euch schon heute Morgen anhören können, aber leider nicht meinen. Und ja, die liebe Katharina ist so nett und steht deshalb jetzt früh für mich auf, um das nochmal mit mir anzuhören. Also durchzuspielen. Oh Gott. Ihr seht, wir sind noch ein bisschen müde.
Ja, aber ich glaube, wir grooven uns gut ein und ne, wir lernen. Das ist Folge 5 heute. Wir sind noch keine Profis. Wir haben ja auch schon ziemlich gutes und hilfreiches Feedback von euch bekommen, was wir natürlich auch versuchen wollen, jetzt in den nächsten Folgen immer umzusetzen. Und heute liegt der Fokus auf jeden Fall darauf, das mit dem Ton gut hinzubekommen.
Ja, total. Also sorry da draußen, dass ihr das erst später hört. Ich hebe die Hand und sage, ich war's.
Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit einem kleinen Live-Update. Julia, ihr seid jetzt eine Woche wieder zu Hause und zurück aus dem Camperurlaub. Wie war's?
Ja, eng auf jeden Fall. Das vielleicht könnte das Ganze so betiteln. Nee, man muss sagen, es war wirklich insgesamt wunderschön. Es hatte seine Höhen und Tiefen, wirklich der Enge geschuldet, muss man echt so sagen. Wir hatten den Camper meiner Eltern ausgeliehen. Das ist wirklich eher so ein größerer Transporter als ein Wohnmobil. Und ja, da gibt es theoretisch Platz für 4 Leute, aber wirklich nur, wenn es kleine Kinder sind. Und ja, wir haben uns schon oft auf den Füßen gestanden und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass alle nicht so viel Freizeit, nicht so viel Freiraum haben. Und ja, da gibt es schon mal die ein oder andere kleine Herausforderung. Allerdings haben wir gerade erst vor ein paar Tagen uns unterhalten und gesagt, wir wünschen uns eigentlich den Urlaub zurück, weil es eben ja so viel schöne Familienzeit auch gab und einfach ja ganz viel Paarzeit auch, selbst wenn wir die ganze Zeit die Kinder dabei hatten, aber so viel gemeinsame Zeit haben wir als Paar trotzdem kaum und das war wirklich richtig schön. Also wir haben es sehr genossen.
Da ist uns ja auch auf Instagram ein bisschen mitgenommen und ich finde, da konnte man auch so einen ganz guten Einblick bekommen, dass es auf der einen Seite, wie du sagst, super schön war, aber manchmal auch so ein paar Herausforderungen gab. Ich weiß, als ich die Stories auch gesehen habe oder wie geschrieben haben, dachte ich auch immer, wie funktionieren dann so Alltagssituationen, so Einschlafbegleitung, wenn quasi alle im selben Raum schlafen und zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen.
Witzigerweise war wirklich die Einschlafbegleitung, glaube ich, das Entspannteste. Normalerweise, um das kurz zu erzählen, braucht unsere große Tochter Körperkontakt zum Einschlafen, möchte da ganz viel Nähe haben und ausgerechnet im Urlaub hat sie das nicht gebraucht. Ich glaube vielleicht auch wirklich, weil es tagsüber schon so viel Nähe und so viel Enge und so gab, dass sie dann ja so ihren Rucksack gefüllt hatte für den Abend. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir ja nie weit weg waren, also das geht ja einfach nicht in dem Camper, hatte sie vielleicht auch das Gefühl, dass wir einfach da sind. Und ja, wir haben den Kleinen eigentlich immer abends ins Bett gebracht. Der hat dann meistens schon geschlafen, während wir mit der Großen noch irgendwas gemacht haben, gelesen, manchmal gespielt abends noch oder gemalt. Und ja, wenn es für sie soweit war, ist sie tatsächlich einfach ja, mit was zum Hören ins Bett geklettert. Das war so ein kleines Hochbett über der Fahrerkabine. Und das war auch so schön kuschelig und eng, dass sie, glaube ich, sich da total wohl gefühlt hat und irgendwie behütet gefühlt hat. Ja, und dann ist sie regelmäßig jeden Abend bei Räuber Hotzenplotz eingeschlafen. Das hört sie sich gerade total gern an. Und ja, ich glaube, wir können es jetzt alle auswendig, aber das war für uns ehrlicherweise eine Premiere, weil so haben wir im Moment mit der, ja, mit ihr die Geschichte gehört und irgendwann sind wir dann dazu übergegangen, für uns was zu machen, wenn wir gemerkt haben, dass sie oben schnarcht und eingeschlafen ist.
Voll gut. Ich könnte mir das tatsächlich für uns auch sehr gut vorstellen. Mein Mann ist ja sehr, sehr großer Campingurlaub-Fan. Ich habe halt immer gesagt, ich mache das, aber ich schlafe nicht im Zelt. Die Zeit ist vorbei, ich möchte nicht mehr in einem Zelt schlafen. Aber ich kann es mir total gut in so einem Campervan vorstellen. Aber für uns fällt dieses Jahr der Sommerurlaub flach, weil wir, ich habe es auf Instagram schon erzählt, wir stecken mitten in den Umzugsvorbereitungen. Ich habe es hier im Podcast, glaube ich, noch nicht erzählt, aber wir werden von Berlin zurück nach Leipzig ziehen.
Ja,
Julia ist ein bisschen traurig.
Ja, naja, ihr seid halt nicht so viel weiter weg, um ehrlich zu sein, von dem anderen Ende Berlins genau in die andere Richtung nach Leipzig. Ja, wir wohnen im Südosten Berlins, also seid ihr tatsächlich gar nicht so viel weiter weg, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie schade.
Ja, also es wird wahrscheinlich wirklich doch ein bisschen anders werden, obwohl jetzt vermutlich nur eine halbe, dreiviertel Stunde mehr Fahrzeit obendrauf kommt, ne? Aber so wie gestern, da sind wir relativ spontan mit allen Kindern zu einem Wasserspielplatz gefahren. Aber das kriegen wir auch hin. Das müssen wir dann vielleicht einen Ticken früher planen und dann bin ich da sehr optimistisch, dass wir das auch hinbekommen. Und auch die Zugverbindung Leipzig-Berlin ist ja total gut. Da fährt man auch nur eine Stunde. Und ja, ist alles gerade sehr aufregend. Warum eigentlich Leipzig? Dazu habe ich, glaube ich, auch noch nichts gesagt. Ich habe da studiert und ich habe da meinen Mann kennengelernt. Und dementsprechend haben wir noch super viele Freunde da. Wir haben Familie da und hoffen natürlich, dass wir uns da dann auch ein kleines Dorf aufbauen können und mehr Unterstützung in unserem Elternalltag haben. Ja, und jetzt geht's in ein paar Monaten los oder in ein paar Wochen besser gesagt. Wir haben eine Wohnung gefunden. Das war das erste To-Do, was wir von der Liste abhaken konnten. Und ich muss sagen, dass der Leipziger Wohnungsmarkt sehr viel einfacher ist als der Berliner Wohnungsmarkt. Bin sehr froh, dass wir da was Schönes gefunden haben, mehr Platz haben werden. Und das andere sehr, sehr, sehr wichtige To-Do war, einen neuen Kita-Platz zu finden. Und da haben wir jetzt diese Woche die Zusage bekommen. Also da bin ich auch sehr, sehr beruhigt. Ich hatte, als ich die Kitas angeguckt hatte, auch eine Instagram-Story gemacht und erzählt, dass es ein Wechselbad der Gefühle war, weil die Einrichtungen wirklich so, so unterschiedlich waren. Dazu werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge machen zum Thema, wie finde ich die richtige Kita, wie läuft eigentlich die Eingewöhnung. Ja, ich muss sagen, dass wir in Berlin wirklich Glück mit unserer Kita haben. Wir sind sehr zufrieden da. Mein Sohn ist da total happy. Wir merken, dass er sich dort wohlfühlt und dementsprechend waren natürlich dann auch die Ansprüche hoch, als wir jetzt nach einer neuen Einrichtung in Leipzig gesucht haben. Aber haben jetzt, glaube ich, eine gefunden. Bin sehr gespannt, wie dann die Eingewöhnung im Herbst so laufen wird und werde dann mit Sicherheit mal berichten.
Ja, super. Also auch wenn ich traurig bin, ich gönne dir natürlich total, dass du vielleicht demnächst ein schönes kleines Dorf aufbauen kannst mit Familie und noch mehr Freunden als in Berlin, die einfach näher dran sind. Das ja, gönne ich dir natürlich total. Und ja, jetzt mache ich ein bisschen einen Sprung und sage, apropos Dorf, wollen wir mal in unser Dorfgespräch der Woche einsteigen und schauen, ja, was man eigentlich beim Wochenbett so alles für Unterstützung gebrauchen kann und ja, mal in unser Thema starten.
Total gerne. Wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich über die Geburten unserer Kinder gesprochen und machen jetzt quasi chronologisch weiter mit dem Wochenbett. Vielleicht fangen wir mal damit an, welche Erfahrungen wir beide so gemacht haben. Kannst du dich noch dran erinnern, wie so die ersten Tage nach dem Krankenhaus waren mit deinen Kindern dann zu Hause?
Ja, komisch. Also irgendwie fürchte ich, ist vieles schon ein bisschen verschwommen. Ich habe tatsächlich nochmal nachgelesen, weil ich für beide so ein kleines Buch geführt habe im ersten Jahr. Und trotzdem habe ich das Gefühl, boah, das ist einfach schon so wahnsinnig lange her. Also woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist, dass ich in den Wochenbetten ganz unterschiedlich drauf war und auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse hatte. Ich habe das letzte Woche ja erzählt, dass die Geburt meiner Tochter traumatisch war und da habe ich auch vorab gesagt gehabt, wir wollen erstmal die Zeit für uns haben anschließend und war darum im Nachhinein eigentlich noch extrem froh, dass ich das so geregelt hatte, einfach weil ja ich erstmal die Zeit brauchte, um zu Hause anzukommen und auch wenn ich ja mich total gefreut habe darüber und froh war, dass sie da war natürlich und das sehr genossen habe, habe ich das Gefühl, das war gut, dass erstmal nicht so viele Leute um mich drumherum waren, ich erstmal in der Situation ankommen konnte. Bei meinem Sohn war das dann ganz anders. Da habe ich mich von vornherein eigentlich wohl gefühlt mit der Situation. Da war dann aber erstmal gar nicht so das Thema, dass jemand bei uns zu Hause sein würde. Da war eigentlich geplant, dass, oder war angedacht, dass es vermutlich zu einem Kaiserschnitt kommen würde. Falls euch das interessiert hat, nochmal rein in die Folge von letzter Woche. Und ja, da ist es tatsächlich dann am Ende ganz überraschend zu einer Spontangeburt gekommen. Und wir hatten vorab...
Ich glaube, ja, es gibt keine spontanere Geburt als die Spontangeburt deines Sohnes. Das ist einfach die beste Geschichte nach wie vor.
ja, es war tatsächlich auch insofern chaotisch, als dass, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, das mache ich jetzt einfach, mein Schwiegerpapa noch 2 Tage vor der Geburt einen Herzinfarkt erlitten hat und mein Mann 2 Tage vor der Geburt, weil wir so fest davon überzeugt waren, dass es zu einem Kaiserschnitt kommen wird und dass der Termin sozusagen steht, auch noch gar nicht in Berlin war. Also das war alles sehr, sehr überraschend und ja, wir haben alles umgeschmissen. Normalerweise hätte meine Schwägerin uns unterstützt. Zufällig waren meine Eltern über das Wochenende da, als das passiert ist und meine Mama hat dann ganz spontan entschieden, dass sie für uns da ist und dass sie uns unterstützt, dass sie im Zweifelsfall, sollte sich doch irgendwas Richtung Geburt tun, für mich da sein könnte, dass sie auf meine Tochter aufpassen kann. Und die ist dann tatsächlich einfach über die Geburt hinaus geblieben. Das hat sich so angeboten in dem Moment. Sie hat gesagt, sagt, ob ihr das möchtet oder nicht. Und ich war einfach ehrlich gesagt total dankbar, dass wir diese Unterstützung hatten. Die ist dann für eine Woche da gewesen. Und ja, das war für uns natürlich genial. Die hat sich tatsächlich sehr zurückgehalten. Danke, Mama, dass du da so für uns da warst. Die hat einfach, ja, gesagt, ich bin erstmal gar nicht wichtig und macht ihr mal euer Ding. Die hat sich ein Hotelzimmer genommen, hat dann ja uns quasi immer morgens besucht, hat uns da aber auch Zeit gelassen, reinzukommen und dann den ganzen Haushalt hier geschmissen. Also wirklich alles gemacht. Die hat gekocht, gewaschen, gebügelt. Es war alles eigentlich picobello und hat unsere große Tochter von der Kita abgeholt und gebracht, sodass wir uns wirklich auf das Baby konzentrieren konnten und vor allen Dingen darauf konzentrieren konnten, die Große dann letztendlich auch gut mitnehmen zu können. So hatten wir einfach immer Kapazitäten. Ich habe mich eher um das Baby gekümmert und mein Mann war dann eher für die Große da, um halt zu sagen, wir nehmen sie wirklich überall mit, sie ist immer begleitet und ich glaube, das war ein großer Fokus im zweiten Wochenbett, diese Geschwisterdynamik von Anfang an gut unterstützen zu können.
Klingt total gut und ist wahrscheinlich auch ein Tipp, den wir direkt geben können, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, Unterstützung zu bekommen in den ersten Wochen und wenn ihr das auch möchtet, dann kann es wirklich Gold wert sein. Also gerade diese Entlastung zu haben, sich um den Haushalt und so weiter nicht kümmern zu müssen, finde ich super, super wertvoll in der Zeit.
Wir haben uns da ja, kann ich ja jetzt so offen sagen, schon mal drüber unterhalten. Und ich finde total gut, was du da gesagt hast. Vielleicht magst du das nochmal erzählen, nämlich, dass es sowohl wichtig ist, Grenzen zu setzen, als auch ja, Hilfe zu bekommen, die sinnvoll ist. Vielleicht kannst du da nochmal einsteigen.
Ja, total gerne. Also bei mir war die Wochenbettsituation ein bisschen anders. Sie war ursprünglich genauso geplant wie bei dir. Meine Mama wäre eigentlich da gewesen. Das ging aber nicht, weil sie während meiner Schwangerschaft sehr stark krank geworden ist. Und deswegen hatten wir die Zeit leider nicht. Inzwischen hat sie sich ganz gut erholt, aber es war leider nicht möglich, dass sie dann während des Wochenbetts sofort da war. Dementsprechend hatten wir nicht eingeplant, dass irgendwer für längere Zeit da ist. Wir hatten uns vorher schon überlegt, okay, wir freuen uns über Besuch. Wir können ja auch verstehen, dass alle das Baby kennenlernen wollen. Und ich hatte zu Anfang ziemliche Probleme mit dem Stillen. Da gehen wir nächste Woche in einer separaten Folge nochmal genauer drauf ein. Aber ich hatte immer zu wenig Milch und war sehr damit beschäftigt, Milch abzupumpen, irgendwelche anderen Sachen zu machen, um den Milchfluss in Gang zu bringen. Also wenn mein Sohn nicht an der Brust war, dann hing ich an dieser Milchpumpe und das hat mich das Wochenbett über schon sehr, sehr stark belastet. Also das war sehr stressig, war mit sehr viel Tränen verbunden, weil ich irgendwie dachte, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum kriegt mein Körper das nicht hin? Und wir sind dann aus dem Krankenhaus entlassen worden und dann hatte sich für 2 Tage später sofort Familienbesuch angekündigt. Und da habe ich dann tatsächlich eine sehr klare Grenze gesetzt und gesagt, es tut mir leid, aber ich fühle mich überhaupt nicht danach, dass hier in 2 Tagen jemand auf der Couch sitzt oder auf meiner Bettkante sitzt. Ich war einfach im Ausnahmezustand. Ich war die ganze Zeit oben ohne unterwegs. Es tat mir alles weh. Und das war einfach noch viel zu früh. Wir mussten uns erstmal irgendwie so richtig einspielen und hatten dann den ersten Besuch in der Woche drauf. Und das war dann in Ordnung für mich. Aber das kann ich wirklich allen irgendwie ans Herz legen. Wenn ihr das noch nicht fühlt, dann denkt wirklich in allererster Linie an euch. Ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig, warum ihr jetzt noch keinen Besuch haben wollt. Das ist einfach so eine krasse Situation, in der ihr da seid. Wenn man, egal ob es ein Kaiserschnitt oder eine spontane Geburt ist, das ist so eine heftige Belastung für den Körper. Allein dieser Hormonabfall, der nach der Geburt stattfindet, ist total krass. Und das sollte dann auf jeden Fall respektiert werden, wenn ihr nicht sofort Besuch da haben wollt. Und dann kann ich an alle sagen, die auf der anderen Seite sind, also die ein Elternpaar besuchen, die gerade ein Baby bekommen haben, seid irgendwie auch ein hilfreicher Besuch, weil wenn ihr euch nur hinsetzt und ein Stück Kuchen esst und eine Tasse Kaffee trinkt, dann kann das auch schön sein, aber noch toller ist es, wenn ihr irgendwie seht, oh, da müsste mal die Geschirrspülmaschine ausgeräumt werden oder da ist es ein bisschen staubig, ich nehme mal den Staubsauger in die Hand oder da hat jemand noch nicht die Wäsche aufgehangen, da kümmere ich mich mal drum. Also das sind so Sachen, die super, super entlastend sind. Gerade, also ich spreche da aus Erfahrung, wir hatten gar keine Unterstützung im Wochenbett. Und das hätte ich mir zu der Zeit auf jeden Fall sehr gewünscht.
Ich habe es echt vor ein paar Tagen nochmal gelesen, wie krass das einfach ist. Ne? Das ist der gleiche Hormonabfall, als wenn man über ein paar Tage hinweg 100 Antibabypillen auf einmal nehmen würde und dann von jetzt auf gleich gar keine mehr. Also nur, dass ihr euch so ungefähr vorstellen könnt, was da nur allein bei den Hormonen los ist, bei so einem weiblichen Körper nach der Geburt. Und ja, es ist natürlich echt gut, wenn dann die Frau sich darauf konzentrieren kann, darauf erstmal in der neuen Situation anzukommen und nicht auch noch einen Kuchen backen muss, weil sie das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie noch Gäste bewirten können, weil das mache ich ja sonst immer. Ja, und dementsprechend seid irgendwie hilfreich. Das ist echt toll und wichtig und ich bin mir ganz sicher, das Paar, was da ist oder die Frau, sind euch extrem dankbar dafür, dass ihr so kleine Aufgaben übernehmt oder dass ihr irgendwie sagt, passt mal auf, ich setze mich mal 10 Minuten neben das schlafende Baby und kontrolliere, ob es noch atmet, weil ich weiß, dass es mir so ging und es dir auch so ging, dass man sich wirklich schwer tut, ein Baby irgendwo zurückzulassen, was gerade so frisch da ist. Und allein das irgendwie zu sagen, ich bin 10 Minuten da, ich mache gar nichts, was du nicht willst. Ich gucke einfach nur 10 Minuten einem schlafenden Baby zu, dass es weiteratmet und du gehst mal ganz schnell unter die Dusche und machst mal 10 Minuten einfach für dich. Ich glaube, solche Sachen sind extrem hilfreich und ja, können auch von jedem Besuch gut übernommen werden.
Ja, gerade weil das einfach so eine sehr, sehr sensible Zeit ist. Also ich will da auch so ein bisschen Real Talk heute machen. Ich habe, als ich mich auf die Geburt vorbereitet habe, auf das Wochenbett vorbereitet habe, viel gelesen. Das ist eine ganz zauberhafte Kuschelzeit. Also es wurde auch sehr romantisiert und das stimmt zum Teil auch. Also ich habe das Kuscheln mit meinem Baby natürlich auch total genossen. Gleichzeitig habe ich diese Wochenbettzeit aber auch als sehr, sehr überfordernd, herausfordernd empfunden. Einfach weil es mein erstes Baby war, ich irgendwie gar keinen Plan hatte, wie das alles funktioniert, weil ich so extreme Probleme mit dem Stillen hatte. Durch die Situation mit meiner Mama war es irgendwie sehr emotional. Und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Das ist auch total okay, wenn ihr im Wochenbett nicht sagt, oh ja, das ist alles total toll gerade und so romantisch und so kuschelig, ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr das anders empfindet. Bei mir war das definitiv der Fall und auch die Beziehung zum Kind muss sich ja erstmal entwickeln. Also ich hatte natürlich so ein absolutes Glückshoch, als mein Sohn geboren wurde im Krankenhaus. Das weiß ich noch, dass das ja, ich war wunschlos glücklich, ich hatte total viel Energie und dann, wie du es gerade eben gesagt hast, kam dieser Hormonabfall und da habe ich auch gemerkt, okay, ich bin jetzt wirklich Mama und das ist mein Baby und ich habe irgendwie noch gar nicht so richtig diese Verbindung gespürt. Also es war irgendwie trotzdem immer noch abstrakt, obwohl ich ihn im Arm hatte und habe halt auch gemerkt, dass diese Beziehung und dass ich ihn kennenlerne und dass ich genau weiß, was er möchte und dass ich auch diese richtige Mutterliebe empfinde, das braucht halt Zeit. Und das habe ich vorher auch super wenig von anderen gehört oder super wenig gelesen, dass es viele Eltern gibt, bei denen diese Bindung und diese Liebe erstmal wachsen muss. Ne? Es ist einfach ein neuer Mensch, der da in euer Leben kommt und das braucht dann einfach Zeit und Ruhe. Und ich habe dann, wie gesagt, für mich entschieden, okay, ich möchte nach 2 Tagen nicht sofort Besuch haben. Das ist hier gerade emotionaler Ausnahmezustand. Ich will mich jetzt irgendwie auf das Baby und auf uns konzentrieren. Und dann war das für uns auf jeden Fall die richtige Entscheidung, damit ein bisschen zu warten.
Total gut, dass du es nochmal sagst. Ich glaube, das ist was, wo sich viele wirklich nicht trauen, das auszusprechen kurz nach der Geburt. Dabei, ja, auch wenn das natürlich individuell sich dämlich oder blöd oder traurig oder schrecklich anfühlt, ist es, muss man einfach so sagen, normal, weil jede zweite Frau diesen Baby Blues, wie man ihn so schön nennt, erlebt. Und ja, jede zweite Frau so ungefähr 3 bis 5 Tage nach der Geburt mit diesem Hormonabfall, mit dem Milcheinschuss einfach komplett überfordert ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so, weil die Situation erlebt man ja nie. Das ist ja praktisch wie, als wenn man einen neuen Job anfängt. Da erwartet auch keiner, dass man am ersten Tag ankommt. Man hat das perfekte Bewerbungsschreiben geschrieben. Das hat man alles schon hinter sich. Und jetzt startet man in den neuen Job. Und jeder erwartet, dass man am ersten Tag super funktioniert. Das ist ja nirgendwo so. Sondern man bekommt eine Einarbeitungsphase. Manchmal ist die länger als 6 bis 8 Wochen. Und ja, im Wochenbett hat man 6 bis 8 Wochen sich quasi in den neuen Job Mama oder auch Papa einzugewöhnen. Und das ist doch voll in Ordnung, dass man dafür Zeit braucht und dass man da erstmal ankommen muss. Ich finde, da muss man sich überhaupt nicht für schämen. Ganz im Gegenteil, es sollte total normal sein, dass alle von außen drumherum einem zur Seite stehen. Und ich glaube, das passt halt echt gut zu unserem Thema. Denn natürlich war es früher so, dass da viel mehr Generationen zusammen waren, viel mehr Leute, die untereinander bestimmte Hilfen geboten haben. Ich will jetzt will auf keinen Fall sagen, dass es früher alles besser war, um Gottes Willen. Nur ich denke, diese Dynamik gab es eben schon. Und heute ist man mit der Situation oft alleine, außer dass vielleicht, wenn man Glück hat, die Hebamme kommt und muss sich da irgendwie durchkämpfen. Und natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn man da erstmal einen Moment braucht, um in dieser Situation, in dieser neuen Rolle anzukommen.
Ja, ich glaube, das ist echt eine krasse Entwicklung jetzt über die letzten Jahrzehnte, wie du schon sagst. Das war früher, glaube ich, komplett normal, dass die eigenen Eltern vielleicht noch mit im Haus waren, dass die Tante um die Ecke gewohnt hat und dass irgendwie alle dann zusammenkamen und sich gegenseitig unterstützt haben, wenn dann ein neues Familienmitglied geboren wurde. Und das ist ja heute definitiv anders. Ich glaube, was sich aber positiv entwickelt hat, ist, dass es früher schon so war, naja, Kinder kriegen ist das Normalste der Welt und der Frauenkörper ist ja quasi dazu gemacht, dass das alles super funktioniert. Und da bin ich froh, dass diese Selbstverständlichkeit heute nicht mehr so, ich glaube, vorausgesetzt wird, weil, also ich hab's ja auch gemerkt, dass es mit dem Stillen dann am Ende nicht so gut geklappt hat und bin froh, dass ich zum Glück von niemandem gehört habe, ja, aber eigentlich müsste das dein Körper doch können und das ist doch das Normalste der Welt und du bist doch dafür da, dein Kind zu stillen. Ich glaube, das hätte mir in der Zeit echt den Rest gegeben, wenn ich solche Sprüche noch gehört hätte. Deswegen glaube ich, ja, es gibt wie immer Vor- und Nachteile bei dem Thema und wie sich das Ganze entwickelt hat, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ratsam, wenn ihr euch vorher überlegt, wie ihr diese Wochenbettzeit gestalten wollt, nicht nur, was ihr irgendwie vorbereiten wollt in Sachen, muss ich jetzt Essen vorkochen oder so, sondern euch vielleicht mal überlegt, was könnte mir in der Situation denn gut tun und wie bin ich denn drauf, wenn es mir vielleicht emotional nicht so gut geht und was hilft mir dann und vielleicht aus der Perspektive zu überlegen, wen will ich da haben in den ersten Tagen oder wen will ich vielleicht auch nicht da haben, weil wie gesagt, Grenzen setzen hilft auf jeden Fall in der Zeit.
Ich finde, du hast es ja gerade schon gesagt, zu überlegen, was tut mir gut. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, klar, auf jeden Fall emotionale Dinge dürfen da sein. Also alles, was ihr braucht, wenn ihr euch nicht so gut fühlt. Ich finde, es ist super wichtig, diese Grundbedürfnisse abgearbeitet zu wissen, dass irgendjemand da ist, der sich darum kümmert, dass immer eine Flasche Wasser gefüllt ist, irgendjemand da ist, der sich darum kümmert, dass es auch ab und zu mal ein Stück Obst gibt oder ein Stück Gemüse. Da will ich jetzt auch gar nicht der Moralapostel sein. Also wenn ihr euch nach Pizza fühlt, 2, 3 Tage in Folge, so what? Also dann bitte esst natürlich die Pizza oder was auch immer sonst eure Gelüste ausmachen nach der Schwangerschaft. Ich will da jetzt gar nicht sagen, ihr müsst euch komplett gesund ernähren. Ich glaube nur, diese Grundbedürfnisse Hunger, Durst, Schlaf bis zu einem gewissen Grad erfüllt zu haben. Ich weiß, das mit dem Schlaf ist nicht so einfach. Nur wenn jemand da ist, der das so ein bisschen im Blick hat und der halt sagt, okay, ich weiß, du hast heute die ganze Nacht eigentlich gestillt. Du warst, oder Fläschchen gemacht natürlich. Du warst wach und hast irgendwie gekämpft ohne Ende. Ich bin jetzt mal da und du musst dich jetzt mal ausruhen. Und der das quasi auch so ein bisschen einfordert und dem man vertraut und weiß, der kümmert sich genauso gut. Ich glaube, das ist super wichtig, dass zumindest das schon mal erfüllt ist. Und dann geht es einem tatsächlich ein bisschen besser. Und ja, irgendwie frische Luft zwischendurch, so blöd das klingt, aber reißt mal die Fenster auf. Und vor allen Dingen, wenn die Sonne rauskommt, nutzt irgendwie mal einen Sonnenstrahl. Ich glaube, das sind solche Dinge, die total banal klingen, die aber voll wichtig sind. Weil wenn sowieso schon ganz viele neue Reize da sind, ganz viele neue Erlebnisse da sind und man sowieso gefühlt dauerhaft überfordert ist, so ein bisschen zumindest, dann glaube ich, hilft es total, wenn zumindest die Grundbedürfnisse erfüllt sind und zwar so, dass man sich nicht selbst drum kümmern muss im besten Fall.
Definitiv, denn man hat ja nach so einer Geburt auch einfach körperlich zu tun. Also der Wochenfluss ist da, um den man sich ja auch irgendwie kümmern muss. Vielleicht hat man Geburtsverletzungen, die versorgt werden müssen. Also das ist ja auch körperlich ein Ausnahmezustand. Die Gebärmutter bildet sich zurück. Nicht umsonst predigen die Hebammen immer, dass man viel liegen soll, damit man den Beckenboden nicht belastet. Also fiel mir auch schwer. Ich bin auch nach einer Woche aus dem Schlafzimmer wieder ausgezogen, weil mir da echt die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich dann auf die Couch ins Wohnzimmer gewechselt bin, weil ich irgendwie dachte, hier kriege ich ein bisschen mehr vom Leben mit und hier ist irgendwie ein bisschen mehr los, obwohl keiner da war. Aber irgendwie habe ich mich, ein bisschen widersprüchlich, aber irgendwie habe ich mich im Wohnzimmer da wohler gefühlt. Und ich weiß noch, dass meine Hebamme dann zu uns kam für einen Kontrollbesuch und sie hat mich da auf der Couch sitzen sehen. Ich hatte zwar die Füße hoch, aber ich saß und sie hat direkt gesagt, Katharina, das ist nicht gut. Du musst dich bitte regelmäßig hinlegen, sonst bekommst du später Probleme mit deinem Beckenboden. Also das nochmal als friendly reminder, hinlegen ist wirklich auch medizinisch verordnet. Also das hat nichts damit zu tun, oh, die liegt da jetzt nur rum und die müsste doch jetzt so langsam mal aufstehen. Nee, das ist tatsächlich so vorgesehen und auch gut für die Rückbildung, für den Beckenboden, dass ihr viel liegt und dann wenig Belastung quasi auf dem Beckenboden ist im Vergleich zum Sitzen. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass meine Hebamme da direkt stand und sagte, Katharina, nach dem Besuch aber bitte wieder hinlegen.
Ja, ich hatte gerade total das Déjà-vu. Ich musste innerlich sehr lachen. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, damit man dich noch gut hören kann. Meine Hebamme hat wirklich exakt dasselbe gesagt. Ich weiß, dass bei der Geburt meines Sohnes ich in der Küche gestanden habe, denn meine Tochter hatte 10 Tage später Geburtstag und ich habe dann Muffins gebacken, als meine Hebamme kam. Und das fand sie nicht so lustig, kann ich dir sagen. Die hat dann auch richtig geschimpft wirklich und hat gesagt, das kannst du nicht machen, das muss irgendwer anders machen. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt hier stehst und Muffins backst. Ich habe mich total danach gefühlt, kann ich auch sagen. Mir ging es total gut. Ich war überflutet davon, dass es so eine schöne Geburt war. Ich war total energiegeladen und dachte, los geht's. Ich fühle mich irgendwie gerade in meinem Körper super, es läuft alles und ich hatte Unterstützung ja auch, habe ich ja gesagt. Meine Mama hat wirklich sich viel um andere Sachen gekümmert und ich dachte so, ja, kein Problem, ich kann jetzt noch ein paar Muffins backen. Und ja, da war sie ein bisschen stinkig mit mir und hat gesagt, das geht nicht. Also, sorry, aber du stehst hier bitte nicht eine Stunde in der Küche und machst irgendwas 10 Tage nach der Geburt. Du legst dich jetzt mal schön wieder hin. Habe ich dann auch gemacht, nachdem ich fertig war. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Also ich verstehe euch, wenn ihr Energie habt und was tun wollt. Und wenn ihr damit nicht so gut umgehen könnt, das konnte ich auf jeden Fall nicht. Ich kann nicht so gut damit umgehen, nichts zu tun, in Anführungsstrichen, wobei nichts ja komplett falsch ist, weil man tut ja ganz viel fürs Baby, für sich, für die Regeneration, für ja, das Aufwachsen eines Neugeborenen. Also da muss ich, glaube ich, mein Mindset einfach, oder hätte ich mein Mindset ändern können, müssen zu diesem Zeitpunkt. Bin da sehr schlecht drin, denke aber, dass es super wichtig ist. Und das hat die Hebamme dem entsprechend eben auch gesagt, ja.
Ich glaube, das kann auch helfen, wenn man das vorher dem Umfeld vielleicht auch schon so ein bisschen mitteilt. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich glaube, der Hebammensalon eine Wochenbettfolge online hat, die auch speziell für die Partner oder Partnerinnen gedacht ist. Also dass man wirklich nochmal die anspricht und die so ein bisschen abholt und nochmal aus einer anderen Perspektive erklärt, was passiert eigentlich im Wochenbett und was ist eure Rolle und wie könnt ihr euch da gut drauf vorbereiten. Das war auch Teil der Geburtsvorbereitung bei der friedlichen Geburt, die wir letzte Woche besprochen hatten, dass es da eine Lehreinheit, glaube ich, gab, die nur zum Thema Wochenbett war und wie bereitet man sich als Partner, Partnerin darauf vor. Und das finde ich auch super hilfreich. Also wenn man die Zeit dafür hat, kann ich das definitiv empfehlen, sich da mal reinzulesen, reinzuhören, weil es ja vielleicht einem wirklich auf die Füße fallen kann, wenn man so gar keinen Plan hat, wie diese Zeit verläuft und irgendwie denkt, naja, dann bin ich nach 1-2 Wochen wieder fit und der Alltag geht weiter. Meistens nicht.
Ich glaube, ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass mein Mann nach der Geburt meiner Tochter, da muss ich aber auch gestehen, dass ich ein bisschen mehr geklammert habe und dass es mir ganz schwer fiel, sie abzugeben, weil, glaube ich, das Geburtserlebnis so war, wie es war, dass er da ganz oft am Anfang gesagt hat, ja, ich fühle mich so ein bisschen außen vor. Erst konnte ich das in der Schwangerschaft nicht alles so erleben, wie du das erlebt hast und jetzt ist sie da und ich kann es immer noch nicht alles so erleben, wie du es erlebst. Ich, wie gesagt, glaube, das war auch ein bisschen mein Verdienst. Auf der anderen Seite denke ich, da waren wir noch sehr unbedarft, was du gerade gesagt hast. Also, dass man sich eben damit auseinandersetzen sollte und kann, wie das Ganze so abläuft. Denn Partner oder Partnerinnen können eben schon sehr, sehr viel tun. Eigentlich alles, außer selbst stillen. Die können Windeln wechseln, die können Fläschchen vorbereiten, die können Getränke bringen, die können baden, die können Hebamme reinlassen, Termine machen, Essen bestellen, was auch immer. Also da gibt es ja wirklich eine riesen Bandbreite an Aufgaben, die da möglich sind und die der Partner oder die Partnerin auch übernehmen können, um sich eben besonders nah zu fühlen. Und ich glaube, wenn sie vielleicht dafür da sind und sich sagen, ich bin jetzt in den ersten paar Tagen vor allen Dingen vielleicht nicht die Nummer eins fürs Baby, sondern das ist oft die Frau, die das Baby geboren hat, dann aber zumindest, ich bin die absolute Nummer eins für die Person, die das Baby geboren hat und sich dadurch extrem wichtig machen. Und das hat bei uns zumindest dann auch bei Kind Nummer zwei ganz anders funktioniert, weil wir eben schon wussten, was uns erwartet. Also da gebe ich dir absolut recht, wenn man sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzt, da waren wir vielleicht zu entspannt, dass wir uns gar nicht so intensiv da eingelesen haben. Das hilft, glaube ich, schon, wenn man da ein bisschen mehr Know-how hat, als wir das hatten.
Ja, ist zumindest meine Erfahrung. Also wie immer macht es, glaube ich, die Mischung, ne? Dass man das nicht alles bis ins kleinste Detail vorbereiten kann. Ich tendiere leider dazu, dass ich Dinge bis ins kleinste Detail planen will. Und dann geht der Plan nicht auf und dann stehe ich da. Das muss man dann irgendwie auch mit umgehen. Aber vielleicht macht es einfach die Mischung, sich so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie diese Zeit dann sein wird. Und ich kann in dem Zusammenhang auch sagen, dass es uns total geholfen hat, dass mein Mann auch, ich glaube, fast 8 Wochen mit uns zu Hause war. Also wenn man das irgendwie realisieren kann, dass der Partner, die Partnerin dann auch Elternzeit nimmt beispielsweise und nicht nach 2-3 Wochen wieder in den Job einsteigen muss, ist es auch sehr, sehr hilfreich. Und wenn ihr das nicht anders organisieren könnt und dann quasi nach 2-3 Wochen keine direkte Unterstützung mehr zu Hause habt, dann versucht irgendwie euch dann Unterstützung zu holen, das entsprechend einzuplanen, auch einzufordern, weil nach 2-3 Wochen ist, glaube ich, also es war zumindest meine Erfahrung, immer noch so ein bisschen Ausnahmezustand. Und wenn man dann den ganzen Tag mit dem Baby alleine ist, kann es echt krass sein.
Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in unserer Kategorie Dein Dorf, wo wir euch ja immer ganz viel Unterstützungsangebote recherchieren und ganz viel überlegen, was ist wichtig. Vielleicht noch ein letztes, bevor wir komplett da reinstarten. Gab es etwas, was dir besonders leicht und etwas, was dir besonders schwer gefallen ist im Wochenbett?
Ich kann damit starten, was mir besonders schwer gefallen ist. Ich habe ja schon gesagt, bei mir war das jetzt nicht so eine tolle Wochenbettzeit. Deswegen fallen mir leider zuerst die Dinge ein, die mir schwer gefallen sind. Also definitiv das Thema Stillen. Das hat uns, ich würde sagen, die ersten 2, 3 Wochen sehr beschäftigt, bis wir dann eine Lösung gefunden haben, die für uns alle gut funktioniert hat, nämlich dann die Kombination aus Stillen und Fläschchen geben. Das war dann okay für mich. Nichtsdestotrotz habe ich mir natürlich ständig Vorwürfe gemacht, warum das mit dem Stillen nicht klappt und wie schlecht das jetzt für mein Kind ist. Man denkt ja, man macht direkt von Anfang an was super Schlechtes, wenn man da die Pränahrung anrührt, sprechen wir nächste Woche nochmal gesondert drüber, aber nein, das ist nicht schlimm, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, aber bei mir war es auf jeden Fall ein Prozess, mich damit quasi abzufinden und damit auch so ein bisschen meinen Frieden zu schließen, also das war eine Sache, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Was mir leicht gefallen ist, war tatsächlich, dass ich relativ schnell wieder rausgegangen bin. Also, dass mir das total gut getan hat und ich, ja, so ein Stündchen, glaube ich, nach der ersten Woche spazieren war. Bei mir hat die Rückbildung ganz gut funktioniert, also dass ich nach einer Woche dann schon rausgehen konnte. Das ist mir relativ leicht gefallen. Ja, und ich habe es vorhin ja schon angesprochen und erzählt, Grenzen setzen. Das ist mir, glaube ich, auch leichter gefallen als sonst, weil ich sehr stark auf meine Bedürfnisse und meinen Körper gehört habe und dann ganz deutlich gesagt habe, wen möchte ich da haben, was kann ich mir jetzt schon zumuten. Also das hat mich auf jeden Fall auch noch für die Zeit danach geprägt, dass ich das gelernt habe, diese Grenzen dann auch wirklich für mich einzuhalten und umzusetzen.
Ja.
Und bei dir?
Oh, ich habe mich eben wiedergefunden, als du gesagt hast, leicht gefallen ist dir in Anführungsstrichen die Heilung, also die körperliche Heilung, dass ging bei mir beide Male auch wunderbar, sowohl die Kaiserschnittnarbe als auch die Geburtsverletzungen in der zweiten, nach der zweiten Schwangerschaft waren ordentlich und trotzdem sind beide wirklich sehr, sehr gut verheilt und ich hatte Glück, dass ich da nicht groß zu kämpfen hatte mit irgendwelchen Nachwirkungen, womit ich eher mache vielleicht noch den zweiten Punkt auf, was mir auch extrem leicht gefallen ist, war die Einfindung mit Baby tatsächlich. Ich habe 3 kleinere Geschwister. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich einfach, ja, als meine Schwester geboren wurde, war ich 10. Das heißt, ich habe das schon auch sehr intensiv miterlebt, wie da ein Baby plötzlich im Haus ist und umsorgt werden muss und durfte da auch viel machen. Vielleicht daher, ich habe immer viel gebabysittet, auch wirklich ganz kleine Neugeborene tatsächlich. Über so eine Agentur damals weiß ich noch, dass ich bei einer Mama tatsächlich auch im Wochenbett war, die hat mich quasi als Babysitterin über die Krankenkasse bekommen. Da habe ich ausgeholfen, weil die 3 Tage nach der Geburt auf Eis ausgerutscht war und sich beide Arme gebrochen hatte. Also ich kenne auch den quasi Gegenüberpart, dass man im Wochenbett auch die Hilfe sein kann. Da war ich dann immer morgens ab 8 bis abends, ich glaube um 16 Uhr, da kam der Mann nach Hause. Also quasi wirklich wie so ein Fulltime-Job. Das habe ich während dem Studium mal eine Weile lang gemacht. Ja, wirklich über das Wochenbett hinweg. Und dementsprechend kann ich sagen, das ist mir total leicht gefallen. Also ich hatte überhaupt keine Berührungsängste. Ich hatte nicht so Probleme, erstmal ja anzukommen quasi damit, oh, dieses Baby ist so zerbrechlich. Und ich finde, das ist schon so. Man hat schon dieses Gefühl. Ich wusste trotzdem, wie die Handgriffe gehen. Ich glaube, das fällt vielen schwer, die nicht so Kontakt mit Babys regelmäßig hatten. Und ich glaube, im Normalfall ist das so, dass man gar nicht unbedingt Kontakt mit Babys hat. Meistens sind die Geschwister näher dran, dass man nicht so einen großen Abstand hat. Ja, Babysitten macht jetzt auch nicht jeder und dann schon gar nicht mit Neugeborenen in aller Regel. Deswegen glaube ich, dass, wenn jetzt nicht gerade ältere Geschwister da sind, deren Babys man hautnah ganz viel miterlebt, ist man da vielleicht erstmal gehemmt. Und das ist mir tatsächlich sehr leicht gefallen. Schwer gefallen ist mir beides Mal der Wochenfluss. Ich hatte Pech vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also ich hatte beides Mal, sorry für die Details, sehr starke Blutungen und sehr lang. Nämlich praktisch 8 Wochen und dann direkt im Anschluss die ersten Perioden. Und das war richtig ätzend. Also das fand ich total bescheuert. Also das hat mich mega genervt, was man da alles für Produkte braucht, wie man da rumläuft, wie man sich fühlt. Das fand ich wirklich, wirklich dämlich. Das finde ich, ist eine blöde Erfindung. Könnte man abschalten. Ich weiß auch noch, dass irgendwie alle zu mir gesagt haben, ach, du stillst voll, das dauert, bis da irgendwann wieder eine Monatsblutung einsetzt. Und ja, Pustekuchen. Also das war definitiv nicht so. Und auch irgendwie beim Kaiserschnitt hieß es, ja, da ist die Blutung nicht so schlimm, weil da wird ja schon ganz viel ausgeschabt. Ja, sorry, auch da kann ich jetzt nicht mithalten und kann sagen, ja, das war ganz easy. Also das fand ich echt, muss ich auch echt so sagen, da fand ich das irgendwie auch eklig. Ich fand es nicht schön, das hat mir nicht gefallen. Ich habe sonst jetzt nicht so ein Problem damit, aber irgendwie in dieser Zeit, also 8 Wochen, sorry, das war zu viel für mich. Und dann, wie gesagt, im Anschluss direkt noch eine Woche eine Periodenblutung. Danke, nein, brauche ich nicht mehr.
Ja, super nervig, super nervig. Also es schränkt ja teilweise auch ein bisschen ein, ne? Je nachdem, wie stark das ist. Und dann, wie du schon sagst, die ganzen Produkte, die man braucht, Unterlagen im Bett, diese Einlagen. Was anderes kann man ja in der Zeit auch nicht benutzen an Hygieneartikeln. Ich hatte noch so eine, kann ich mich noch dran erinnern, kann ich noch kurz als Fun Fact oder Tipp mitgeben. Ich hatte so eine Po-Dusche. Ja, das, da habe ich dann immer so ein bisschen, ich glaube, es war von meiner Hebamme so eine Art Kamillenextrakt oder sowas reingemacht, weil das ja dann auch anti-entzündlich wirkt. Und das tat total gut. Bei jedem Toilettengang war die im Einsatz. Kann ich empfehlen.
Im Krankenhaus habe ich wirklich gedacht, eieiei, das ist ja kurz ein Massaker beim Duschen. Ich meine, es ist ja danach alles wieder weg und es ist auch alles normal und total in Ordnung. Aber mir ging es wirklich so, dass ich da stand und dachte, kann das jetzt mal aufhören? Es ist, also das ist ja furchtbar. Man läuft irgendwie aus und ich weiß, dass nach dem Duschen mein Mann irgendwie mir das Handtuch umgemacht hat, um mir zu helfen und gesagt hat, oh, es läuft schon wieder. Und ich so, oh nee, das muss jetzt echt nicht sein. Also es sind so Momente, finde ich, wo man ja irgendwie denkt, okay, danke, ich habe meine Würde gerade am Eingang vom Krankenhaus abgegeben. Ne? Es ist schon, man fühlt sich auf jeden Fall so, obwohl, glaube ich, alle drumherum, für die Hebammen ist es komplett normal, die interessiert es nicht, die Ärzte interessiert es nicht. Und ich glaube, viele PartnerInnen sind da zumindest entspannt und denken sich auch, es ist normal und es gehört dazu. Hoffe ich jedenfalls, dass viele da inzwischen an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, ist doch ganz normal und das stört mich jetzt nicht. Und trotzdem ist man selbst irgendwie so in dem Modus, ach nee, das muss jetzt echt nicht sein gerade. Und ich brauche irgendwie Privatsphäre und ich weiß gleichzeitig, kann sie gerade nicht haben, weil ich brauche die Hilfe. Ja, schwierige Zeit auf jeden Fall.
Ja, also von dem Gedanken habe ich mich irgendwie auch in den ersten Tagen direkt verabschiedet, weil ich dachte, ich sitze hier oben ohne, weil meine Brüste entzündet sind, habe diese riesigen Einlagen in meiner Unterhose. Also da war echt nicht viel mit Privatsphäre, was das Körperliche angeht. Ich weiß auch, wenn wir dann im Krankenhaus irgendwie Essen bekommen haben und irgendwie am Anfang war ich noch so, ich muss mir jetzt schnell was überziehen und irgendwann dachte ich mir, ist jetzt auch egal, ich liege hier auf der Wöchnerinnenstation. Allen geht's hier so, aber es stimmt schon. Man muss da einmal, glaube ich, so den Schalter umlegen, dass jetzt gerade mit super viel Privatsphäre nicht so viel ist und dann kommt man da, glaube ich, ganz gut durch.
Okay, wollen wir jetzt übergehen, was man sonst noch an Unterstützung haben kann, was wirklich, ja, vielleicht auch nicht jeder weiß. Da hast du ja vor allen Dingen, finde ich, was sehr Spannendes rausgesucht, was tatsächlich für mich auch komplett neu war.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ein bisschen recherchiert, gerade zum Thema, was macht man eigentlich, wenn man diese Wochenbettzeit alleine bewältigen muss. Also für den Fall, dass die PartnerInnen sehr schnell wieder arbeiten gehen müssen und man dann mit dem Baby alleine ist. Und da kann man sich tatsächlich direkt an den Hausarzt, die Hausärztin wenden und entweder eine Haushaltshilfe beantragen oder eine Mütterpflegerin. Das könnt ihr dann vor Ort direkt besprechen, wie eure Situation zu Hause ist. Und wenn es wirklich so ist, dass ihr keinerlei Unterstützung habt und sehr schnell nach der Geburt des Kindes alleine für die, ja, für den Haushalt, für die Pflege des Kindes und so weiter verantwortlich seid, dann könnt ihr das vom Arzt oder von der Ärztin verschrieben bekommen. Und damit geht ihr dann zu eurer Krankenkasse und die stellt euch eine Liste zur Verfügung. Und auf der Liste seht ihr dann Personen, die verfügbar sind. Und wie ich gerade schon gesagt habe, entweder beantragt ihr eine Haushaltshilfe, die euch die klassischen Aufgaben im Haushalt abnimmt, also putzen, Wäsche waschen, kochen und so weiter. Was es aber auch gibt, ist eine Mütterpflegerin, die tatsächlich eine einjährige Ausbildung absolviert hat und sich total gut mit, ja, der Wochenbettzeit auskennt. Also die kann euch dann auch mal das Baby abnehmen und das Baby wickeln oder ein Fläschchen zubereiten, das mithelfen, das Baby zu baden und ist auch für euch zuständig. Also die ist zum Beispiel auch ausgebildet darin, eine Massage zu geben, die für die Rückbildung dann gut ist. Also die zwei Optionen gibt es, wenn ihr alleine zu Hause seid mit dem Baby, dann bekommt ihr Unterstützung.
Voll gut. Und wie sieht's aus mit, ja, Wochenbettaufgaben im weitesten Sinne, haben wir schon gesagt. Hast du da noch einen Tipp, wie man da Freunden und Familien vielleicht irgendwie das näher bringen kann, vorsichtig, dass man ihnen gerne im Wochenbett was geben würde?
Ja, das habe ich von einer Freundin mitbekommen, die das so umgesetzt hat. Und das wollte ich euch auch weitergeben, weil ich die Idee total gut finde. Wenn ihr ja im Zuge der Geburtsvorbereitung mit eurem Umfeld sprecht und die Wochenbettzeit so ein bisschen plant, könntet ihr ja vorher schon die ein oder andere Aufgabe verteilen. Also beispielsweise die Schwiegermama darum bitten, einmal in der Woche was zu essen vorbeizubringen. Oder eine Freundin bitten, mal vorbeizukommen, um Staub zu wischen und einmal durchzusaugen. Oder einkaufen zu gehen. Also es gibt ja wirklich viele auch kleinteilige Aufgaben, die dann während dieser Zeit erledigt werden müssen. Und da kann man ja vorher einfach schon mal im Umfeld fragen, hey, wie ist eure Zeit ausgeplant? Habt ihr Kapazitäten, uns zu unterstützen? Und könntet ihr vielleicht Aufgabe XY übernehmen? Und dann hat man vielleicht schon so ein kleines Commitment und kann dann drauf zählen, wenn das Wochenbett startet.
Ja, und wenn es schwerfällt, um Hilfe zu bitten, ist es trotzdem wirklich ein sehr, sehr guter Weg, vorab drüber zu sprechen und eben zu sagen, ich würde mich total freuen, wenn du das Baby besuchen kommst. Wir freuen uns darüber. Wir wollen euch das Baby natürlich zeigen, weil natürlich will das Umfeld das Baby kennenlernen. Also das ist ja ganz klar und das ist verständlich. Nur, dass man dann vielleicht sagt, wir verbinden das damit, dass du irgendwie was zu essen mitbringst oder dass du halt wirklich mal eine Runde Staub saugst, dass man ja so ein bisschen das aneinander knüpft, dann hat man vielleicht nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich hätte das gehabt, wenn die Situation sich nicht so ergeben hätte, dass wir ja erst keine Hilfe wollten und dann zufällig Hilfe bekommen haben bei der zweiten Geburt und dass das total gut war und total gut funktioniert hat. Dann, ja, glaube ich, hätte ich mich nicht unbedingt getraut, das so offen zu erfragen. Wenn man es verknüpft, ist es aber, finde ich, ein guter Deal für beide Seiten, wenn man halt sagt, guck mal, du darfst das Baby natürlich kennenlernen. Würdest du uns dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Mittagessen mitbringen? Wäre das möglich? Oder du kommst halt nachmittags, könntest du vielleicht Kuchen mitbringen, dass ich mit dir eine schöne Zeit verbringen kann und mit dem Baby.
Ja, find ich auch. Und mein Mann spricht heute noch von deinem Kartoffelgratin, den du uns mitgebracht hast ein paar Tage später.
Das ist sehr süß, ja. Ihr hört, ich habe das ganz vorbildlich gemacht. Nee, tatsächlich, bei Katharina habe ich es versucht ein bisschen, wenn wir schon trotzdem in Berlin immer noch eine Stunde auseinander waren, wenigstens beim Babybesuch eine gute Sache zu tun. Also ich hoffe, dass es einigermaßen geholfen hat, ja.
Das hat sehr geholfen in der Zeit. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass es auch emotional echt nicht so einfach war. Und da wollen wir jetzt zum Schluss auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was könnt ihr machen, wenn ihr merkt, mir geht's emotional gerade nicht so gut im Wochenbett?
Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, weil wir das jetzt so ein bisschen außen vor gelassen haben im weitesten Sinne. Es ging jetzt erstmal um die Organisation sozusagen, aber was ist eigentlich, du hast es gerade schon gesagt, wenn es halt wirklich eintritt, dass, ja, dass diese Bindung zum Baby nicht gut ist. Wir haben schon gesagt, beim Babyblues, das gilt als normal, das gilt als, es muss nicht klinisch behandelt werden oder es muss nicht medizinisch behandelt werden, weil eben das bei jeder zweiten Frau auftritt, bedingt durch diesen starken Hormonabfall. Da sind Tränen normal, da ist Erschöpfung normal, Appetitlosigkeit ist erstmal alles noch nicht unbedingt auffällig, auch wenn man sich viele Sorgen macht, so, ja, ich nenne es mal vorsichtig, Zwangsgedanken hat, also wenn viele Gedanken da sind, die irgendwie sich darum drehen, was ist, wenn jetzt das passiert, was ist, wenn dies passiert, wirklich dieses, was ich eben schon gesagt habe und was du ja auch bestätigt hast, atmet mein Baby noch, wenn ich wieder aufwache. So schlimm sich das in dem Moment anfühlt, es ist erstmal relativ nachvollziehbar und es gilt eben als normal, weil jede zweite Frau davon betroffen ist. Natürlich dürft ihr trotzdem darüber reden, solltet ihr sogar. Natürlich dürft ihr das trotzdem so empfinden und müsst euch auch nicht, müsst nicht das Gefühl haben, dass ihr das verstecken müsst, weil es normal ist. Nichtsdestotrotz müsst ihr euch da erstmal keine Sorgen machen und ihr müsst euch schon gar nicht dafür schämen, dass es so ist. Anders mit den Sorgen, mit dem Schämen immer noch nicht, aber mit den Sorgen anders sieht es aus, wenn diese Symptome eben nicht mehr weggehen. Also beim Babyblues sagt man, habe ich gerade schon gesagt, etwa zwischen dem dritten und fünften Tag nach der Geburt tritt es erstmals auf. In aller Regel geht es nicht länger als etwa 24 Stunden bis eine Woche. Wenn diese Symptome danach nicht weggehen bzw. sich verschlimmern, dann ist es vermutlich nicht mehr ein Babyblues, sondern dann könnte es eine postpartale Depression sein und die ist auf jeden Fall zu behandeln. Das ist ganz wichtig nochmal für alle Betroffenen und das Umfeld. Solltet ihr diese Symptome feststellen, dann holt euch bitte dringend Hilfe, denn diese postpartale Depression ist gut behandelbar und ist absolut nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Auch das betrifft immerhin noch etwa, es gibt keine verlässlichen Zahlen für Deutschland, aber immerhin etwa jede zehnte Frau nach der Geburt. Also auch viele Frauen, die vorher nie mit einer psychischen Erkrankung zu tun hatten und die davon verständlicherweise komplett überrumpelt sind. Aber wie gesagt, auch das tritt sehr viel auf. Und ich weiß, auch nachdem ich nochmal viel gelesen habe, viele Frauen schämen sich dafür, dass die Bindung dann nicht zum Kind vermeintlich so stark ist. Viele Frauen schämen sich dafür, dass sie ihren Alltag nicht mehr unter Kontrolle haben, denn das funktioniert oft nicht mehr bei einer postpartalen Depression. Nichtsdestotrotz ist die Realität so, dass auch diese Mütter sich hervorragend in aller Regel um ihre Babys kümmern und auch die, ja, sich, dass sich das gar nicht so auswirkt auf das Baby. Also um euch da mal den Druck ein bisschen zu nehmen, in aller Regel ist es so, dass die Mamas schon in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern. Selbst wenn, und das klingt krass, sie Gedanken haben, dem Baby etwas anzutun. In den allermeisten Fällen passiert das nicht. Diese Zwangsgedanken können Teil der postpartalen bzw. der Wochenbettdepression sein. Auch dafür müsst ihr euch nicht schämen. Wichtig ist nur, holt euch Hilfe, damit es wirklich nicht in so eine Gedankenspirale, in so eine Eskalationsspirale laufen kann. Und ihr bekommt diese Hilfe auf ganz vielfältige Art. Ihr könnt natürlich bei eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin anfragen. Eure Hebammen fragen aber auch bestimmte Dinge ab. Es gibt, den haben wir nochmal in den Shownotes verlinkt, einen Selbsttest, bei dem man so eine erste Einschätzung bekommen kann, ob man betroffen ist oder nicht. Es gibt gute Therapiemöglichkeiten und letztendlich im Extremfall auch eine medikamentöse Behandlung, die helfen kann. Und wie gesagt, wenn das auftritt, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ihr euch schnellstmöglich Hilfe holt, denn dann ist die Bindung zu eurem Kind ganz machbar. Das sagt man zumindest. Wie gesagt, ich kann das nur aus der Recherche sagen, aber danach sieht es wirklich extrem gut aus und ich kann dann nur sagen, traut euch, das auszusprechen, auch wenn das immer noch ein Tabu ist. Das gilt übrigens auch für Papas. Nicht nur für Mamas. Bei Papas sind die Symptome meistens sehr viel schleichender, aber auch die können an einer Depression aufgrund der neuen Situation erkranken und auch die müssen sich dafür nicht schämen, sondern es ist wirklich immer noch ein Tabu, aber traut euch, das auszusprechen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Und zum Abschluss, im Notfall gilt wie immer, ihr wählt die 112, ihr bekommt sofortige Hilfe, aber falls ihr nur mal drüber sprechen wollt, in Anführungsstrichen, oder eine Ersteinschätzung haben wollt, anonym, dann ist auch die Telefonseelsorge rund um die Uhr für euch erreichbar, entweder per Telefon, per Mail oder per Chat. Es ist immer anonym und ganz wichtig, die Telefonnummer taucht zum Beispiel auch nicht auf euren Handyrechnungen auf. Das ist vielleicht auch für viele, die in Notsituationen sind, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Ja, wir verlinken euch alles nochmal in den Shownotes.
Ja, da findet ihr alle Ressourcen, alle Empfehlungen, die wir heute angesprochen haben. Also schaut da gerne rein. Wir werden das Thema auch in der nächsten Woche weiter auf Instagram begleiten. Da findet ihr uns auch unter Kein Dorf und Ja, ich glaube, zum Abschluss der Folge können wir auf jeden Fall das Fazit ziehen, dass das Wochenbett eine sehr schöne, aber auch sehr herausfordernde Zeit sein kann. Und wir natürlich für euch hoffen, dass ihr in der Zeit gute Unterstützung habt und nicht allein seid. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in der Phase.
Genau, und nächste Woche haben wir schon angeteasert, geben wir euch Einblick in unsere Stillgeschichten, die wieder mal ganz unterschiedlich sind und zeigen, dass es eben absolut individuell ist, was man erlebt und trotzdem, dass es ganz viele Gemeinsamkeiten gibt und ganz viele Dinge, die man ansprechen kann. Und ja, wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei und hört wieder rein.
Genau, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich werde mich jetzt direkt an den Schnitt der Folge setzen, damit die schnell für euch online kommt. Wir freuen uns wie immer auf Feedback, entweder bei Instagram oder auch gerne per Mail. Alle Verlinkungen findet ihr in den Shownotes und dann freuen wir uns sehr auf nächste Woche.
Ich danke dir für den Aufwand. Ich finde, es hat sich gelohnt. Es war eindeutig noch eine schönere Folge als die beim letzten Mal, die wir ja gerade neu aufzeichnen.
Finde ich auch.
Eine schöne Woche.
Bis dann.
Ciao.